Heute Morgen war ein ganz besonderer Gottesdienst im Fernsehen, der so vor einer halben Stunde zu Ende gegangen ist. Die evangelische Kirche und die katholische Kirche teilt sich ja die Fernsehsendungen, das ist ja einmal ARD, einmal ZDF und jeden Sonntag gibt es einen Gottesdienst. Das ist ja auch noch gut, dass es so etwas gibt in unserem Land. Aber heute Morgen war etwas Besonderes, es wurde nämlich aus unserer Gemeinde in den Zorn direkt übertragen. Ich habe so wieder den Anfang, das fing um 9:30 an, wir haben so ein bisschen den Anfang so reingeschaut. Es war sehr schön, der Chor und ein lebendiger Gottesdienst. Und das Thema war Gott begegnen, so ein evangelistischer Gottesdienst. Und man sagt ja, dass ungefähr 700.000 Leute einschalten. Ich denke, das ist eine wunderbare Möglichkeit, die Gott uns da auch gegeben hat, das Evangelium unter die Menschen zu bringen und dass sie dann auch mal in eine Pfingstgemeinde, das wurde gleich gesagt, dass es eine Pfingstgemeinde ist. Ne? Ja, sie haben also ihnen überhaupt keine Auflagen gemacht, sondern sie durften ihren Gottesdienst ganz normal gestalten. Und es ist natürlich auch dadurch, dass PFP Gastmitglied in der ACK ist. Das hat also diese Möglichkeit auch dadurch gegeben, weil diese Sache eben unter den ACK-Kirchen aufgeteilt wird. Kommen da nicht so oft dran, aber es gibt doch immer wieder die Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Ich habe es vorher nicht angekündigt, sonst wäre vielleicht manch einer gedacht, ich bleibe zu Hause. Aber alle, die Internet haben, ihr könnt es nachschauen. Da gibt es unter ZDF Sendung verpasst. Da kann man sich die Sache doch noch hinterher auch dann anschauen. Und beten wir auch dafür, dass das, was die Menschen gehört haben, denn die da einschalten, da sind ja irgendwo interessierte Leute. Vielleicht kommt auch mancher zufällig da drauf, wahrscheinlich am Sonntagmorgen um 9:30 nicht so viele, aber die da einschalten, die sind irgendwo interessiert. Und es ist ja gut, wenn sie dann auch das Wort Gottes hören und dass es eine Möglichkeit gibt, wirklich diesen Gott wirklich persönlich kennenzulernen. Preis den Herrn auch für diese Möglichkeiten, die der Herr doch immer wieder auch schenkt. Ich möchte heute Morgen einen Text lesen aus Matthäus Kapitel 6, vom Vers 24 und dann aber ganz besonders auf ein Vers eingehen. Da sagt Jesus, es ist ja aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 24 und weiter, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheuern und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber unter euch kann durch seine Sorgen seine Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, sie wachsen, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Denn nach diesem allen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Soweit dieses Wort hier. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Menschen sich sehr viele Sorgen machen. Besonders in unserem Europa, das so stabil und so sicher aussah und man weiß, dass es erschüttert ist und dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Und gab es wohl noch nie so viele große Sitzungen und Beratungen und es kommt immer wieder nichts dabei heraus. Ich denke, es ist auch eine Zeit, wo wir sehen, wie die Heilige Schrift sich erfüllt. Die Bibel spricht ja von dem letzten Weltreich, wo man da Eisen und Ton vermischt hat. Und man merkt doch auch schon in Europa, wie brüchig das eigentlich ist, dass da Dinge vermischt wurden, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Und jetzt hat man die Probleme. Nun, viele sorgen sich um die Zukunft, sorgen sich um das, was sie vielleicht erspart haben, was sie besitzen. Nun, man investiert wieder in Gold und Silber. Und man investiert in Immobilien wieder und versucht, irgendwelche Dinge zu haben, wo man weiß, also der Wert kann nicht ganz verloren gehen. Da kann vielleicht der Wert sinken, aber es ist nicht ganz vergeblich. Also ist es voller Sorgen. Jesus zeigt uns aber hier einen Weg, wie wir sicher sein können. Er sagt ja immer wieder, sorget nicht. Er gibt als Beispiel da die Lilien auf dem Felde oder die Vögel, die nicht sehen und nicht ernten. Und der Vater im Himmel versorgt sie doch. Die Gärten haben, ärgern sich ja manchmal ein bisschen drüber. Wir beobachten von unserem Balkon auch, wie die Vögel all die Kirschen da jedes Mal wegholen. Die schmecken ihnen scheinbar besonders gut immer. So, aber sie werden versorgt. Und Jesus stellt uns sie als Vorbild dar. Aber darüber wollte ich heute nicht weiter drauf eingehen, sondern er zeigt den Weg, wie wir sicher sein können. Sondern er sagt am Vers 33, und das kennen wir ja auch als Chorus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Welch eine wunderbare Zusage, welch eine Sicherheit. Und das ist nicht irgendjemand. Wenn man baut auf Worte, die Menschen sagen, so kann man enttäuscht werden. Egal, wenn es auch ganz Große sagen. Wir erinnern uns noch an die Wirtschaftskrise vor ein paar Jahren, als es wirklich richtig abwärts ging. Und dann sich unsere Bundeskanzlerin und damals der Finanzminister da hingestellt haben und gesagt haben, die Renten sind sicher, die Ersparnisse sind sicher und es wurde versprochen. Aber ob sie so sicher waren, dass das so ist, als sie es gesagt haben, das weiß man nicht mal. Nun, auf Menschenworte sich zu verlassen, nun ist es sehr schwierig. Aber wir haben eins, wir haben das Wort des Herrn. Und wir dürfen uns auf sein Wort stellen und auf sein Wort verlassen und natürlich auch sein Wort, nach seinem Wort handeln. Hier wird ein Wort gebraucht, trachtet. Nun, ist ein bisschen altes Wort, wird nicht so oft heute gebraucht. Und in der deutschen Sprache ist ja manchmal ein bisschen schwierig für jemanden, der Deutsch vielleicht nicht so kennt, da gibt es das Wort Tracht. Und das kann auch sehr Verschiedenes bedeuten. Hat mit diesem Trachten nichts zu tun. Und nun, was ist Trachten? Trachten ist etwas, ein intensives Suchen. Trachten ist nicht so mal eben gerade dann zu denken, sondern es ist ein starkes Wünschen. Es ist ein Begehren mit aller Macht. In der Bibel haben wir viele negative Beispiele vom Trachten, wo Menschen getrachtet haben nach etwas. Da heißt es zum Beispiel schon im Alten Testament von dem König Saul, er hat auch getrachtet. Wonach? Nach dem Leben von David. Und wir wissen, wie er getrachtet hat danach. Da hat er nicht nur, als David bei ihm am Hofe war, Da hat er versucht, ihn mit dem Spieß zu treffen. Dass David dann geflohen ist, hat er nachgestellt. Und er hat nicht nur ein paar Soldaten dahinterher geschickt, sondern er hat sich selbst immer wieder aufgemacht, um diesen Mann da zu erwischen. Er hat ihm nach dem Leben getrachtet. Er hat wirklich alles dran gesetzt, alle seine Möglichkeiten, alle seine Kräfte, nun, um zu seinem Ziel zu kommen. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht erreicht und ist selbst oftmals in Gefahr danach dadurch gekommen. Aber die Bibel sagt uns hier gerade auf das Reich Gottes und benutzt dieses Wort Trachten, das einen sehr starken Einsatz und gebraucht. Ein anderer hat auch getrachtet, der Herodes, wonach hat er getrachtet? Das Kind Jesu zu töten. Als er hörte, da ist ein neugeborener König gekommen, dann hat er Schrecken gekriegt und auch alles dran gesetzt, um das zu verhindern und hat da ihm auch nach dem Leben getrachtet. Und hier heißt es dann aber vielmehr, zuerst, vor allem. Das heißt, dass wenn Jesus hier über Nahrung und Kleidung und Speise spricht, dass er nicht sagt, das braucht ihr alles nicht. Das ist ja schön, wenn man es nicht bräuchte. Man braucht es ja. Man weiß ja, dass es die Dinge sind, die zum täglichen Leben gehören und denen wir täglich eben begegnen und die wir auch brauchen. Aber Jesus sagt dann, zuerst kommt etwas anderes. Was ist die Priorität? Was ist das Wichtigste? Was ist, was man im Vordergrund stellt? Und wir müssen uns fragen, was ist denn das Normale bei den Menschen? Wonach trachten die Menschen im Allgemeinen? Was ist ihr Trachten? Oder wonach ist ihr Streben? Wofür setzen sie sich ein? Und wir finden schon am Anfang der Bibel, im 1. Mose schon, dass Gott eine Analyse, heute wird ja alles analysiert, alles einmal durchschaut und dann so eingeordnet. Und da hat Gott eine Analyse der Menschheit gemacht. Und was hat Gott festgestellt? Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Gott schaut die Menschen an und er kommt zu der Feststellung und er sagt, das Trachten ihres Herzens ist böse. Und die Bosheit, weil das Trachten des Herzens böse war, war auch die Bosheit sehr groß. Denn Jesus sagt ja, aus dem Herzen kommen all diese schlechten Dinge. Warum passieren so viele schreckliche Dinge auch in der Welt? Und natürlich kommt das aus dem Herzen. Und der Humanismus hat ja immer behauptet, der Mensch ist gut. Man muss ihm nur die entsprechenden Umstände geben. Aber die ganze Menschheitsgeschichte widerlegt das. Und überall erleben wir und hören und sehen wir, dass es bis heute so geblieben ist, dass das Trachten der Herzen böse ist. Aber wenn da festgestellt wird von Gott im Alten Testament zur Zeit Noahs, das war zur Zeit Noahs, ich habe aus dem 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 gelesen, nun, dann denken wir vielleicht an all die schlimmen Dinge, die geschehen sind oder geschahen. Oder wenn dann Jesus auch von Sodom oder von der Zeit Lots spricht, dann denken wir an die schrecklichen Sünden vielleicht, die dort geschehen sind. Aber als Jesus dann über diese Zeit gesprochen hat, Jesus geht ja auch in seiner Endzeitrede, in Matthäus 24, geht er auch auf diese Zeit ein. Und dann erstaunen wir vielleicht, Matthäus 24, 37, 38, aber wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Und was? Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, Und jetzt würden wir vielleicht erwarten, all die schlimmen Dinge, Mord und Totschlag und Ehebruch und alles, das da aufgezählt war. Nein, er sagt, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich, also nicht lebten nur zusammen, das würden wir heute sagen, sondern sie haben eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Und so manchen Menschen, mit dem wir sprechen oder den man auf Jesus anspricht, sagt, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich mache nichts Böses. Und warum nimmt Jesus auf Bezug auf die Tage Noahs? Wir wissen, dass über die Menschen zu Noahs Zeit das Gericht gekommen ist. Und als Jesus darauf eingeht, dann zählt er nicht irgendwelche schrecklichen Dinge aus, sondern wir würden sagen, Jesus, das ist doch ganz normal, was Sie gemacht haben. Sie haben gegessen, natürlich muss man essen, sonst kann man nicht zu lange leben. Ja, dann würden Sie auch ohne Sintflut umgekommen sein, wenn Sie nicht gegessen haben. Sie haben auch getrunken, das hieß nicht mal, dass Sie sich betrunken haben. Sie haben geheiratet und wir sind ja froh, wenn die Leute wirklich heiraten und nicht nur irgendwie zusammenleben. Und sich, oder sich verheiraten lassen. Aber das war ihr ganzes Trachten. Das war alles. Das war, wonach sie, das war nur auf ihre eigene Bedürfnisse ausgerichtet. Und bei all ihrem Trachten haben sie eins vergessen. Sie haben Gott ausgeklammert aus ihrem Leben. Es war ja so gut. Es ging ihnen ja so bestens. Sie waren ja so zufrieden mit allem. Und Jesus spricht davon oder sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Denn nach diesen Dingen trachten die Heiden. Also nach diesen Dingen trachtet jeder Mensch, der auf dieser Erde ist. Er muss sogar danach trachten, sonst kann man nicht leben. Also wäre ja nicht gut, wenn wir nackt rumlaufen müssten. Ne? So, das wäre ja nicht schön. Und wenn es was zu essen gibt und sogar noch gutes Essen, freuen wir uns auch darüber. Nur es fragt sich dann, was ist das Wichtigere? Darum sagt Jesus, zuerst, da kommt noch was davor. Da ist noch etwas, was viel mehr, noch viel wichtiger ist. Und darum sagt er hier, trachtet, und diese Übersetzung sagt, viel mehr und zuerst, da wird das noch doppelt betont. Zuerst nach dem Reiche Gottes. Und ich denke, das wichtigste Trachten nach dem Reiche Gottes ist, dass man überhaupt da hineinkommt erstmal. Dass man sich darüber Gedanken macht. Jesus sagt in Matthäus 7, 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt und viele, die auf ihm hingehen. Darum ringet, dass ihr durch die enge Pforte eingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, sie werden nicht hineinkommen und werden es nicht können. Geht ein durch die enge Pforte. Und dann sagt Jesus nach dem Lukas-Evangelium, ringet danach. Und dann heißt es sogar, viele werden trachten danach, sich anstrengen und sie werden nicht hineinkommen. Ist das nicht ein bisschen schwer zu verstehen? Dass wenn jemand sich anstrengt und sucht, das hört sich so beinahe so an, aha, es gibt manche, die können sich noch so anstrengen, die können nicht gerettet werden. Wie kommt man in das Reich Gottes? Durch eigene Anstrengung? Nein, da kann man sich noch so anstrengen. Jesus sagt ja zu dem Nikodemus, wir haben ja in den Tagen der Evangelisation von ihm gehört, der da zu Jesus kam bei der Nacht und sicherlich viele wichtige Fragen an Jesus hatte, hat so gedacht, er wird von Theologe zu Theologe miteinander sprechen und Jesus konfrontiert ihn sofort mit einer wichtigen Frage. Dieser Mann kannte das Gesetz und er kannte das Alte Testament und hat sicherlich nicht nur gekannt, sondern hat es auch gehalten. Und Jesus sagt ihm, wie man ins Reich Gottes kommt. Es kamen ja immer wieder Menschen zu Jesus und haben gefragt, Herr Meister, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben bekomme? Und zu Nikodemus sagt er, es sei denn, dass jemand vom Neuen geboren wird. kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Der Vergleich zur Geburt. In das Reich Gottes kommt man durch die neue Geburt. Und zu der eigenen Geburt kann man ja nichts dazu tun. Also das ist nicht möglich. So, zu der Wiedergeburt, in diesem Sinne, zu der Wiedergeburt selbst können wir nichts tun. Nicht durch unser Trachten, nicht durch unsere Anstrengung werden wir wiedergeboren, sondern das geschieht durch den Geist Gottes. Die Bibel sagt uns an einer anderen Stelle, Gott hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Da werden wir hineingesetzt, da kommen wir nicht durch unser Trachten. Und darum sagt Jesus hier auch, ringet darum, dass ihr reinkommt. Da sagt, viele werden danach trachten, aber sie schaffen es nicht, bis man das erkennt und erkennt, ich kann es ja gar nicht schaffen und ich muss es ja nicht schaffen, sondern da ist etwas geschehen. Da ist etwas, Gott hat etwas getan, nicht durch eigene Anstrengung. Leider ist es schon auch in der ersten Gemeinde immer wieder dahin gekommen, dass die Menschen meinten, Gnade genügt nicht. Ich muss mich noch ein bisschen doch anstrengen. Ich muss doch noch etwas dazu tun. Und so haben die jüdischen Christen oft gelehrt, ja, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst das Gesetz halten, ihr müsst dieses und jenes tun. Und wir werden aber nicht durch diese Anstrengung, Paulus schreibt an die Epheser, denn aus Gnade seid ihr durch Glauben gerettet worden. In das Reich Gottes kommt man nicht anders hinein als durch die Gnade und aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Und heute im Abendmahl wurden wir ja wieder daran erinnert. Er hat es vollbracht und wir können es im Glauben nur annehmen und nicht durch unsere Einschränkung, sondern das ist das Wichtigste erstmal. Und die meisten Menschen kümmert das ja gar nicht. Die meisten Menschen interessieren sich nicht dafür. Und darum ist es wichtig, dass Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Trachtet danach, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man feststellen, dass man dazu nichts tun kann. Martin Luther hat unter diesem Gedanken sehr stark gelitten. Und er hat sich kasteit im Kloster und alles Mögliche unternommen. Und er hat die Bibel gelesen und eines Tages dort geht ihm auf. Ha, nicht meine Anstrengung, nicht meine Werke, nicht meine Leistungen sind es, sondern es ist alles vollbracht, die Gnade. Und dann hat er ja besonders betont, durch Gnade allein, nicht durch Werke. Das war sein Anliegen dann gewesen, das den Menschen zu sagen, ja, wir kommen ins Reich Gottes nun ja nicht anders hinein als durch die Gnade Gottes. Und es ist wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, dass man das erkennt und dann hineinkommen darf in das Reich Gottes. Nun, aber wenn Jesus hier sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, wie ist das in der Praxis bei uns aus? Wie können wir nach Gottes Reich trachten, wenn wir schon dazugehören? Wenn wir schon hineingeboren sind in dieses Reich, ist dann wirklich schon alles, müssen wir uns dann gar nicht mehr um dieses Reich kümmern? Das Reich Gottes ist etwas, was nicht von dieser Welt ist. Jesus, als er dort steht vor den Herrschern und verhört wird, dann sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann hätten meine Anhänger für mich kämpfen können. Nein, es ist nicht von dieser Welt. Und Jesus hat selbst verkündigt, was hat er gesagt? Das Reich ist nahe herbeigekommen. Wir denken an Johannes, der Täufer, der gepredigt hat und Jesus angekündigt hat. Und er hat ihn gleich als den angekündigt, der da die Axt hat und an die Wurzeln schon gelegt hat. Und er wird die Stämme reinigen und hat Gericht gepredigt den Menschen. Und dann kommt Jesus Und das heißt so schön im Markus-Evangelium, und da heißt es dann in den ersten Versen: Nachdem nun Johannes ins Gefängnis geworfen war, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Er sagt nicht, es ist schon da, aber er sagt, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes war nicht von dieser Welt, es war nicht in der Welt. Jesus sagt es: Mein Reich ist nicht ein Reich von dieser Welt. Nun, was gibt es denn Reich Gottes in dieser Welt? Was ist das Reich Gottes in dieser Welt? Wenn Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, ist es dann gekommen oder nicht? Wenn es nahe war, wenn etwas nah ist, dann erwartet man, ja, dass es kommt. Und an der anderen Stelle sagt Jesus etwas und er sprach zu ihnen, Markus Kapitel 9, Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis dass sie das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Und viele Theologen rätseln darüber, was ist das wohl, was hat er wohl gemeint, wenn er gesagt hat, das Reich Gottes wird in Kraft kommen. Am Anfang seiner Predigt hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Und dann sagt er auch im Markus-Evangelium, das Reich Gottes wird kommen mit Kraft und einige, die hier sind, werden das sehen. Es kann also nicht das tausendjährige gemeint sein. Denn die sind ja alle gestorben, die damals dabei gewesen sind. Nein, es dauerte nicht lange, dann kam das Reich Gottes mit Kraft. Nicht zu Pfingsten, da ist das Reich Gottes mit Kraft gekommen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und das Reich Gottes kam auf zu den Jüngern, kam zu den Menschen. Und es ist heute da. Und in welcher Form? Was ist das Reich Gottes? Die Gemeinde. Das Reich Gottes. Das ist Reich Gottes. Das ist das sichtbare Reich Gottes. Jesus ist immer, oder die Bibel ist immer sehr praktisch. Nun, wir sind manchmal sehr, sehr in der Theorie. Und wir sagen, wir lieben Jesus. Und dann schreibt Johannes, der sehr viel über die Liebe geschrieben hat, und er sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, wer sagt, ich liebe Gott, den er nicht sieht, und dann seinen Bruder nicht lieben kann, wie soll das zugehen? So, da werden wir in die Realität zurückgeholt, da werden wir wieder auf den Boden gestellt, so sich um Reich Gottes, dass das Reich Gottes Priorität in unserem Leben hat, wie können wir das in der Praxis ausdrücken, wie drückt sich das aus? Und da stellt sich dann die Frage, welchen Platz nimmt das Reich Gottes in Form der Gemeinde in unserem Leben ein? Das ist Reich Gottes. Das ist noch nicht vollkommen. Das ist nicht perfekt. Und wir sehen auch die Urgemeinden, die ersten Gemeinden in der Apostelgeschichte und dann auch in den Briefen sehen wir, die waren nicht perfekt. Aber es war Reich Gottes gewesen. Und darum ist es wichtig. Jesus selbst sagte, dass dieses Reich kommen wird in Kraft. Und dann kam es. Und es ist da. Und es offenbart sich. Und wir dürfen ja uns da einsetzen. Wir dürfen an diesem Reich bauen. Und wir wissen, das ist ein ewiges Reich. Denn die Gemeinde finden wir in der Herrlichkeit wieder. Sie wird ja als die Braut des Lammes bezeichnet. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen in der Bibel, im Neuen Testament für die Gemeinde. Und eins ist die Braut des Lammes. Und am Ende der Offenbarung, da finden wir sie wieder. Da ist sie da, bei der Hochzeit des Lammes. Und so dürfen wir als Menschen hier an diesem ewigen Reich bauen. Schon im Alten Testament, im Daniel, wurde angekündigt, im Daniel Kapitel 3, wie groß sind Zeichen und wie mächtig seine Wunder, wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wird von Geschlecht zu Geschlecht. Sein Reich wird ein ewiges Reich, ein ewiges Reich. Und preist den Herrn, ewig heißt nicht vergehend, sondern während von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation, von Zeitalter zu Zeitalter. Vieles wechselt in dieser Zeit, aber sein Reich bleibt bestehen. Und preist den Herrn, dass wir zu seinem Reich gehören dürfen und dass wir uns auch dafür einsetzen dürfen, dass wir für sein Reich da sein dürfen. Und sein Reich auf dieser Erde wird in der Gemeinde wiedergespiegelt. Das ist eine ganz praktische Möglichkeit oder ganz praktische Sache, dass das etwas ist, worauf auf Jesus dann Bezug nimmt. Preist den Herrn. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich, das nicht vergehen wird. Und dann heißt das andere, wird ihr alles bekommen. Nicht alles, was wir wünschen, aber alles, was notwendig ist. Und es ist wunderbar zu sehen, wie Gott treu ist, wie er doch zu seinem Wort steht. Ich habe heute einen besonderen Tag. Genau vor 50 Jahren, am 1. Juli, es war auch ein Sonntag, da habe ich eine Entscheidung getroffen. Preist den Herrn. 50 Jahre, ja. Lange Zeit. Und ich denke, in 50 Jahren kann man schon prüfen, ob das wahr ist, was da Jesus sagt. Dass er treu ist. Und dass er auch unser Versorger ist. Er hat uns nirgends Überfluss versprochen, wie manche das versprechen. Das hat er nicht gesagt. Aber ich muss sagen, oft hatten wir mehr als nur, was man so als Notwendigstes gebraucht. Sondern Gott ist treu und preist den Herrn. Und damals schon, als ich mich entschieden habe, damals gleich 10 Tage später, am 10. Juli, da bin ich mit dem Heiligen Geist getauft worden. Dann hat er mich gerufen, ihm zu dienen. Das dauerte dann nur noch gut ein Jahr. Dann bin ich zur Bibelschule gegangen. Und da war viele Fragen offen. Da war vieles ungeklärt. Und wie soll es sein und wie soll es gehen? Und das hat es oft wieder, immer wieder gegeben. Und doch durften wir immer wieder Gottes Treue erleben und erfahren. Und so, wenn ich das sagen kann, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes, dann weiß ich, dass Gott treu ist und dass der zweite Teil sich auch dann erfüllt. Und so lohnt es sich, dem Herrn zu vertrauen. Und so lohnt es sich, wirklich dem Herrn zu folgen und auch sich für ihn einzusetzen. Das ist nicht immer leicht und nicht immer ohne Schwierigkeiten. Nein, so, es ist nicht immer ein Spaziergang. Aber wir dürfen immer wieder Gottes Treue erleben und erfahren. Und wie gut ist es, dass in dieser unruhigen Zeit, die wir haben, und wo man nicht weiß, was in der nahen Zukunft auf uns zukommt. Aber wir wissen, was in der fernen Zukunft passieren wird. Dass Gottes Reich bestehen wird. Und auch all die Ängste, was da alles kommen könnte. Und der Islam und all diese Dinge. Ich weiß die Zeit, wo man groß Angst vor dem Kommunismus hatte. Und er wird kommen und er wird uns überrennen. Und es wird alles passieren. Und er sah auch so aus, dass das so geschehen könnte. Aber Gott sitzt im Regiment, er sitzt auf dem Thron und er schaut zu und dann hat er seine Grenzen gesetzt. Und wenn Gottes Grenzen erreicht sind, Gottes Zeit gekommen ist, dann verändert er die Dinge. Und wir dürfen auch wissen, dass Gott über allen Dingen steht und dass er zu seinen Verheißungen steht. Und darum, es lohnt sich wirklich, ihn als Priorität, sein Reich als Priorität zu haben. Für sein Reich zu leben. Alles andere, wir haben ja viele schöne, wunderbare Dinge, aber all das wird vergehen. Alles wird nicht bestehen in Ewigkeit. Aber alles, was wir in sein Reich investieren auch an Kräften und Zeit und Mitteln, das bleibt bestehen und das bleibt in Ewigkeit. Preist den Herrn, es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Und es lohnt sich nicht, sich zu zermürben darüber, wie es weitergeht, auch mit unserer Wirtschaft und mit allem. Wir wissen von der Offenbarung, da ist nichts Gutes zu erwarten. So, und der Bruder Richard Krüger, er ist ja so ein bisschen, er ist ja Bibelschullehrer, nachher auch Leiter gewesen, und er hat sich so ein bisschen auch auf Offenbarung und Auslegung ausspezialisiert. Und wenn er so die Offenbarung auslegt und darüber spricht, dann könnte es einem manchmal Angst und Bange werden, was da alles kommen soll. Ich glaube, da steht auch ein Satz CDs oder DVDs da hinten, wo das drauf ist. Sie können das auch anhören. Aber preist den Herrn, wir wissen, das Ende ist wichtig. Und wir wissen, dass Gott zu seinem Worte steht. Und auch in allen Schwierigkeiten und Trübsalen und Nöten, dass er zu seinem Wort steht. Und dass wir uns auf ihn verlassen dürfen, wenn er Priorität in unserem Leben hat. Dass wir das nicht den anderen gleichen, dass wir nicht so diesen anderen Dingen uns völlig hingeben, sondern dass wir für ihn da sind. Und er will uns segnen. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir vom ganzen Herzen, dass wir gerade auch in dieser unsicheren Zeit dein Wort haben dürfen. Herr, und du hast uns gesagt, Herr, dass du es bist, der für uns sorgt, der Herr uns in der Lage ist, zu behüten, zu bewahren. Herr, und wir danken dir dafür. Herr, aber schenk uns auch Gnade, dass auch unsere Herzen in erster Linie auf dich gerichtet sind. Herr, dass unser Trachten, unser Streben, Herr, in erster Linie auf dein Reich ausgerichtet ist. Herr, und dass wir wirklich ja für dich da sind. Und dann wird dann wirklich erleben dürfen, wie treu du bist. Preis und Ehre sei dir. Danke, Herr, danke, dass dein Wort bestehen bleibt. Herr, auch wenn all andere Dinge vielleicht ins Wanken kommen, Herr, und wir danken dir dafür, dass du zu deinem Worte stehst und dass du, wenn wir uns auf dein Wort verlassen und wenn wir nach deinem Worte handeln, dass wir auch deine Treue erleben und erfahren dürfen. Preis und Ehre sei dir dafür, Herr. Amen. Amen.